please follow Doublette 76 on Instagram, Facebook, or LinkedIn.
You cannot be serious! You cannot be serious! You cannot be serious!
Mein heutiger Gast ist Dr. Robert Seidel. Zum Glück hat er mir das Du angeboten. Robert, bei dir steht Rob im Fenster. Herzlich willkommen im Podcast. Ich habe einen spannenden Vortrag gehört von dir beim DTB Business Forum in Hamburg während des Hamburger Roten Baum Turniers im Dorent Hotel in Eppendorf. Und da habe ich gesagt, den Mann, den musst du einladen. Und nun bist du da. Vielen Dank, dass du die Zeit nimmst, Robert.
Ja, danke, Tom, für die Einladung. Natürlich spreche ich sehr gerne mit dir. Auch ich, ich freue mich immer, wenn Leute Interesse an Daten haben, weil es ja teilweise sehr trocken sein kann. Mhm. Und das Feedback vom Forum war, dass es gar nicht so trocken war, als ich das präsentiert habe. Also ja, hoffe ich, dass es so bleibt, auch jetzt hier.
Ich bin mir ganz sicher, da mache ich mir gar keine Sorgen. Ich muss jetzt erstmal versuchen, dich richtig vorzustellen. Ich bin natürlich auf die Homepage deiner Firma gegangen, bei der du angestellt bist. Stats Perform ist eine globale Firma. Wenn man da raufklickt, dann lachen einen die größten Sport-Events und größten Vereine der Welt an. Also wenn ich jetzt anfangen würde, die aufzuzählen, NBA, alle möglichen Vereine sind eure Kunden. Und kaufen Daten bei euch, die ihr erstellt. Bitte, weil wir haben durchaus businessaffine Zuhörer, erklär mir ganz kurz mit deinen Worten, was Stats Perform macht, wie groß ihr wirklich seid. Und dann lass uns gerne zum Speziellen kommen, zum Tennissport.
Ja, also mein Chef sagt immer, we are the bookkeepers of sports data. Ja, also wir haben den größten Schatz an Sportdaten in fast allen Sportarten. Und vor allem jetzt mit Hauptfokus amerikanische Sportarten und Fußball. Und wo wir wirklich die Daten selber erheben, live und auch im Tennis, haben wir in netter Weise einen Deal mit der WTA-Tour. Also wir haben die Datenlizenz der WTA-Tour und dürfen die Daten weiter vertreiben. Und die gehen dann eben an Sportwettanbieter, Medien, vielleicht auch Verbände, Spieler und Trainer. Wir machen selber unsere Statistiken, unsere Analysen auf Basis der Daten, die wir erheben. Und die stellen wir dann der WTA zur Verfügung und versuchen damit zum Beispiel im Fernsehen interessante Inhalte anzuzeigen bei größeren WTA-Turnieren. Und das darf ich machen, netterweise.
Und das heißt, deine Rolle ist keine nationale, sondern eine internationale Rolle? Ja. Und du, wie ist deine offizielle Jobbezeichnung dann, sodass sie ein Dritter versteht, der zuhört?
Ich glaube, aktuell ist es AI Scientist, also oder AI Data Scientist. Ich würde sagen, ich mache KI im Tennis. Ja. Mhm. Wir nutzen, unser Ziel ist es, dass wir die Daten nutzen und dass wir darauf innovative Metriken und Insights generieren, die dann für vor allem Broadcast und Sportsbetting interessant sein können, aber auch für Trainer und Spieler.
Das heißt, ihr habt mehrere Zielgruppen, einmal die Medien, dann Sportwettenanbieter, keine Ahnung, bwin oder wie sie alle heißen, sagen, gebt mal eure Daten, ihr bereitet die auf, habt eine gewisse Software wahrscheinlich entwickelt und habt Manpower auch dahinter und schlagt da sicherlich eine kleine Marge dann drauf und verkauft die Daten. Und dann habt ihr aber auch vielleicht sogar Profis direkt, die bei euch Daten kaufen. Also du kannst ja sicherlich jetzt keine Namen nennen, aber irgendein Top-10-Spieler sagt, ich brauche Daten über irgendwelche Gegner und Matches, kann der die bei euch bekommen?
Also theoretisch schon. Bei der WTA-Tour, wir erheben solche Daten wie, wer schlägt auf, erster, zweiter Ausschlag, war der letzte Schlag ein Winner oder ein Error und wie viele Schläge waren in der Rallye. Also so grundlegende Daten, die man schnell weiterleiten kann. Spieler werden jetzt eher interessiert an Schlagdaten, die man von Hawkeye bekommt. Sowas wie Vorhand, wo wurde die Vorhand hingespielt, mit welcher Geschwindigkeit, mit welchem Spin. Und diese Daten gibt es jetzt aktuell auf der ATP-Tour zur Verfügung gestellt, im Tennis-IQ-Portal. Bei der WTA-Tour gibt es das noch nicht, da arbeiten sie dran. Aber zum Beispiel würden sie jetzt bei den Australian Open den Spieler nachfragen, kann ich da die Daten haben? Und dann würden die sagen, ja, er kostet so und so viel.
Was kostet das denn? Also wenn ich eine Pizza bestelle, dann weiß ich, es kostet 15 Euro mit 3 Belegen. Was kosten denn Daten ungefähr für ein Match, für eine Saison? Oder kannst du mir irgendeinen Indikator nennen?
Ich bin leider nicht im Sales. Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, wie viel es bei uns kostet. Das ist immer individuell. Aber jetzt, sagen wir mal, es geht eher in 100 und 1000 Euro pro Match-Betrag, würde ich sagen, anstatt 10. Ja. Also für 10 würde ich es mir kaufen. für 1000 wäre es mir ein bisschen zu teuer, jetzt zum Beispiel bei Olympia das Herrenfinale die Daten zu kaufen oder so. Ja.
Ja. Du selber bist ja auch Tennisspieler, habe ich gelernt. Ja. Wo, wie, was spielst du? Wie lange schon? Jahrgang 82?
Ja. Ja, ich spiele eigentlich schon immer. Ich habe zwei Drillingsbrüder und wir durften zusammen Tennis spielen und haben alle gekonnt, mit 15 aufgehört. Dann zwei von uns mit 25 wieder angefangen und jetzt ja, spiele ich. Versuche immer noch normal Liga zu spielen, hier in 40, wenn es sich zeitlich erlaubt. Aber macht immer noch so viel Spaß wie früher.
Ja. Wer ist also der Beste von den Drillingen gewesen?
Ich war immer der Zweitbeste.
Okay, das ist eine sehr salomonische Antwort. das heißt, du betreibst es hobbymäßig. Warum liebst du Tennis? Das ist ja das, was meine Gäste alle irgendwie gemein haben. Du bist ja jetzt nicht nur KI-Experte für Tennis, sondern irgendwo muss man ja eine gewisse Affinität haben oder eine Liebe. Ist ein großes Wort vielleicht, aber ja, eine Begeisterung zum Tennissport. Wo kommt das bei dir her? Was ist es?
Ja, also es ist vor allem die Kombination aus Tennis und Daten und dass ich mit dem, worin ich sehr gut bin, auch noch sehr nützlich sein kann, in dem, was mir was bedeutet im Tennis. Ja. Das ist immer so das Ziel, so ein bisschen damit helfen zu können. So wie früher immer, weiß ich nicht, beim Baseball, der Nerd, der die Statistiken geführt hat, weil er nicht gut genug war. Ja, ich glaube, das kommt immer so ein bisschen zusammen. Ja, Tennis generell ist einfach auf so vielen Leveln so faszinierend. Ja, also du kriegst da also einen guten Schnitt durch die Gesellschaft, wenn du Punktspiele machst, ja, dann hast du da den einen, der schimpft, den anderen, der super nett ist. Ja, es ist psychologisch super anspruchsvoll, ja, die ganzen Pausen, die ganzen Wahrnehmungsfehler, die man hat. Ja, also das ist so einfach auf jedem Level super spannend. Ja, so die Kombination aus physisch und psychischer Belastung und ich könnte den ganzen Tag über Tennisdaten reden, wenn man mich lässt, ja. Weil die Frage ist ja immer, so, wenn du als Tennisspieler spielst und sagst, ja, okay, das war jetzt gut oder schlecht, aber was ist eigentlich gut oder schlecht? Ja, das ist ein bisschen gegnerabhängig, das ist daran abhängig, wie gut du spielen kannst, ja, wie gut gerade die äußeren Faktoren sind und sowas und das ändert sich ja auch und das ist sowas zu bewerten ist jetzt auf Seite Informatik, Mathematik, AI super spannend, ja, weil es ist nicht so wie wenn du Schach spielst, ja, wo du bewerten kannst, okay, diese Situation, da musst du genau das machen, sondern beim Tennis ist immer so eine Unschärfe drin. Ja? Du spielst den schlechtesten Ball aller Zeiten und der Gegner macht trotzdem einen Fehler. Ja? Ja. Du spielst den besten Ball aller Zeiten und der Gegner haut ihn dir so um die Ohren.
Ja?
Ja. Und so, deswegen denke ich immer so, Tennis ist eher wie Poker als Schach. Ja?
Guter Punkt. Inwiefern profitierst du von deinem Know-how bei deinem Tennispunktspiel? Also ich gehe auch auf den Platz, ich spiele mich 5 Minuten ein, paar Aufschläge, los geht's. Und dann denke ich auch so, ja gut, ach, ich spiele dem jetzt auf die Rückhand erstmal. Oder ach, ich glaube, der hat einen schlechten Volley. Ich locke ihn ans Netz. Keine Ahnung. Inwiefern profitierst du von deinem Know-how, wenn das Punktspiel losgeht?
Ja, eigentlich fast gar nicht. Dafür bin ich nicht fit genug, würde ich sagen. Es ist meistens so, ja, gibt ja so die Art Professor, ja, der viel drüber reden kann, aber eigentlich die Umsetzung fehlt. In die Kategorie falle ich durchaus auch.
Ja. Okay.
Ich kann zwar schon anständig spielen, aber nicht lang genug. Ja. Und auf meinem Level ist es jetzt nicht so, dass man da viel mitnehmen kann, außer ja, Spaß an der Sache.
Also du legst los bis zum 3-0, 4-0 und dann stürzt die Rakete ab, quasi.
Das war tatsächlich früher so, aber also ja, ich glaube, es ist, hilft mehr als normaler Punktspieler Winning Arkley einmal zu lesen, als sich da jetzt intensiv mit seinen Daten zu beschäftigen.
Ja. Kannst du denn nach dem Punktspiel auch ungefähr deine Statistik so wiedergeben? Hast du es im Hinterkopf oder spielst du, hast den Kopf frei, wenn du spielst?
Ja, ich habe nichts im Hinterkopf. Also man, es ist so wie bei jedem anderen. Du denkst dir, okay, jetzt habe ich die und die Doppelfehler gemacht zu einem bestimmten Zeitpunkt oder da nur einen zweiten Aufschlag. Aber also ich kann vielleicht ein bisschen besser einschätzen, was für ein Fehler es war, da jetzt einen Doppelfehler zu machen.
Ja.
Aber mehr auch nicht, ja.
Wunderbar. Dann lass uns mal einsteigen. Du hast ja sogar ein paar Fragen für mich vorbereitet. Sonst stelle ich ja meinen Gästen im Rahmen des Tennisabiturs Fragen. Da bin ich schon ganz gespannt drauf. Da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen. Aber was ist so im Kontext der Fern? Ich behaupte mal, wir gucken so die letzten 30, 35 Jahre zusammen unregelmäßig Fernsehen. Welche Statistik ist aus deiner Sicht am schwachsinnigsten, wenn ich so sagen darf? Du sagst, warum wird das immer wieder eingeblendet, Leute? Das macht, oder warum erwähnt der Kommentator XYZ immer wieder jene oder diese Statistik? Die ist doch vollkommen irrelevant, Freunde. Viel wichtiger ist doch das und das.
Ja, also ich finde eigentlich, dass es deutlich besser geworden ist, auch mit den ganzen Analysen mit Hawkeye. Also wenn man sieht, eben auf welcher Schlaghöhe hat der Spieler getroffen oder wie weit stand er von der Grundlinie weg. Sowas ist super spannend. Ja. Was immer so fragwürdig ist, ist, das ist jetzt ein leichter, vermeidbarer Fehler oder so. Ja. Also inwieweit ist der jetzt vermeidbar gewesen? Der ist einfach passiert. Ja.
Unforced Error.
Ja, und vor allem Unforced Errors. Aber da halten sich die Kommentatoren eigentlich schon länger zurück, würde ich sagen. Also oft ist so, man sieht dann nach dem Satz die Statistik und dann fangen sie drüber an zu reden. Ja, hier, er hatte einfach zu viele Unforced Errors. Aber so grundlegend finde ich es eigentlich immer ganz gut, auch die aktuellen Analysen, wenn dann Mischa Zverev noch was dazu sagt oder davor Boris Becker war jetzt nicht blödsinnig, ja, überhaupt nicht. Das war sehr nützlich alles.
Inwiefern lernen die dann aus euren Daten dazu? Das sind ja durchaus Leute, mit denen du auch in Kontakt stehst, bin ich mir ziemlich sicher. Inwiefern fragen die dir Löcher in den Bauch und sagen, Robert, gib mal hier den neuesten Einblick, die neueste Statistik, was ist, redest du mit denen auf Augenhöhe dann?
Tatsächlich kommt man sehr selten an Spieler und Coaches ran. Also manchmal redet man mit Coaches und das ist es ist so ein bisschen die Kunst, das kennt man auch aus dem Fußball, wenn jetzt ein Analyst mit dem Cheftrainer redet. Ja? Der Analyst hat die Nacht durchgearbeitet, hat das Video super schön zusammengeschnitten und der Cheftrainer interessiert es überhaupt nicht. Ja? Mhm. Und so, man muss den Coaches wirklich die Analysen so bringen, dass sie für die nützlich sind und dass sie die Fragen beantworten, die sie hier haben. Und da aktuell ist es beim Tennis, wie in fast allen anderen Sportarten, einfach viel zu viele Statistiken, die jetzt mehr Rauschen sind als Signal. Ja. Und wenn du jetzt auf ATP-Tour-Webseite gehst und dir die Statistiken anschaust oder auf die WTA-Tour, kannst du nicht so einfach beantworten, wer ist denn jetzt ein guter Spieler oder warum. Ja. Und so dieser Schritt ist für mich super spannend, ist aber auch super schwer, das richtig zu machen. Ja.
Mhm. Worauf würdest du dich denn konzentrieren im Rahmen der Statistiken oder worauf würdest du besonders achten?
Also ich würde vor allem auf Statistiken achten, die eine große Auswirkung auf das Endergebnis haben. Ja, also sowas wie First Serve Percentage, weil jeder Rally fängt mit einem ersten Ausschlag an. Ja. Und da weiß man ganz genau, wenn man da ein bisschen verbessert, hat das einen großen Anteil am Endergebnis. Wenn du jetzt, sagen wir mal, deine Rückhand Longline bei langen Rallyes, die länger als 15 Schläge sind, optimierst,
Ja.
wie viele Leute gerne im Training machen, ja,
Korrekt.
ist der Ausgang vermutlich vom Match überhaupt immer noch derselbe. Und ein Doppelfehler kostet dich vermutlich mehr, als jetzt diese schöne Rückhand dir bringt. Ja.
Trainiert
Also.
mehr Aufschlag und Return, Leute. Das ist die Key. Das ist die Botschaft dahinter, oder?
Ja, auf jeden Fall.
So. Jetzt gibt es ja für den Hobbyspieler dann auch die Möglichkeit, selber Tennis-Apps zu nutzen oder Wingfield auf dem Platz zu installieren. Wie blickst du auf diese Apps? Swing Vision ist ein Anbieter, den ich kenne. Wir machen hier keine Werbung oder so. Ich habe auch von anderen App-Anbietern, die mich kontaktiert haben, die gesagt haben, ich soll meine Folge mit denen machen und so. Habe ich erstmal gesagt, warte mal, muss ich erstmal anschauen in aller Ruhe. Aber wie blickst du auf dieses Thema? Hobbyspieler spielen auf dem Platz und nutzen solche Apps oder ja,
Ja.
technische Neuerungen.
Ja, es ist, ich finde es immer spannend, wenn du dann irgendwie auch, weil normal gehst du vom Tennisplatz und du kannst dir sicher sein, ein Jahr später denkst du anders an das Match zurück, als es tatsächlich war. Also, wie viele meiner Kollegen, wenn ich ihnen sagen würde, ja, damals hast du 5 Doppelfehler gemacht, wird er sagen, nee, habe ich nie, ich mache nie im Leben so viele Doppelfehler. Ja? Oder damals, als der Champions Tiebreak beim Match war. Also, an sowas erinnert man sich schon noch, an den Doppelfehler beim Punkt, aber sonst verschwindet die Erinnerung immer. Und also solche Statistiken langfristig zu haben, auch zu sehen, wie man sich entwickelt, wäre super spannend. Ja? Also wie gut ist denn, also wie gut war denn deine erste Ausschlagquote? Oder wie lang waren die Rallyes und wie viele Punkte hast du in den einzelnen Rallye-Kategorien gemacht und sowas, fände ich super spannend, wenn man das überall hätte. Weil du wirklich damit Fortschritt objektiver messen kannst. Oder generell erstmal anfangen kannst zu messen, ja. Und nicht nur sagen, okay, hier, der hat das Match gewonnen, der kriegt jetzt so und so viele LK-Punkte, Turnierpunkte, was auch immer, ja. Und ja, Tracking-Systeme, aktuell finde ich, ist es ja noch so ein bisschen eine Spielerei, weil die Statistiken, die man rausbekommt, nicht so wirklich hilfreich sind, die Fragen zu beantworten, die man wirklich hat, ja. So, was mache ich falsch? Oder wie gut sind meine Statistiken im Vergleich zu meinen Kollegen und so. Ja, das ist alles dann meistens noch hinter irgendeiner Paywall oder so versteckt, obwohl es gar nicht so sein sollte. Und ja, also ja, Wingfield ist, wenn man so ein System hat, super gut, ja, aber es ist gar nicht so einfach, das zu installieren. Und Swing Vision weiß ich, dass das in den USA super, super viel bei College Tennis eingesetzt wird. Aber ja, dann brauchst du auch dein iPhone und dann kannst du da 2 Matches aufnehmen, dann ist das iPhone leer und heiß. Und wer sagt dir, dass die Statistiken richtig sind? Also es ist noch nicht weit genug. Aber im Vergleich dazu ist es schon super beeindruckend, weil ja so ein Hawkeye-System kostet vermutlich Millionen Dollar. Ja, und man kriegt ziemlich viel raus dafür, dass man nur sein iPhone an den Zaun hängt mit Swing Vision. Also.
Okay, ich habe mir, also es wurde mir empfohlen, ich habe es bis heute nicht getestet. Irgendwas hält mich ab. Also ich habe mir die App auch direkt runtergeladen, Swing Vision und so, aber ich denke auch, ja, ich habe keine Lust, irgendwie vorher ganz viel einzugeben oder Handy aufzugeben. Ich will einfach loslegen, weißt du?
Ja.
Also mein Fehler an der Stelle. Und bei Wingfield genau das Gleiche irgendwie, wo ich denke, hier und da habe ich dann mal gehört, das funktioniert nicht richtig, einwandfrei, da und da in irgendwelchen Vereinen. Ja, aber ich habe mir das ganz fest vorgenommen, einfach bis Ende des Jahres mal diese Dinge auch vernünftig zu testen, einfach um auch mitreden zu können und sagen,
Ja.
das finde ich spannend, das finde ich nicht spannend.
Ja, also ich finde, es ist immer so, dass am Anfang ist es super spannend. Und dann merkt man, dass es so keinen wirklichen Langzeitnutzen hat. Ja. Das war jetzt hier, ich habe sehr lange den Sony Smart Sensor im Racket getestet. Ja. Aber du kriegst dann irgendwie so, ja, du hast 35 Vorhände gespielt. Aber ich will eigentlich wissen, was war denn jetzt bei der dritten Vorhand? Die hat sich gut angefühlt. War das jetzt meine schnellste Vorhand und so? Und auf das Datenlevel kommst du dann nicht runter. Und so ist es eben meistens auch bei Wingfield und Swingvision. Du kriegst die aggregierten Daten und die sagen dir jetzt am Ende gar nicht so viel aus. Ja. Aber es wird sicher noch besser. Ja. Irgendwann haben wir alle Hawkeye-fähige Systeme auf fast jedem Platz, hoffe ich.
Wollen wir mal zu den Fragen kommen, die du da vorbereitet hast, und dann können wir ja gerne auch noch das nutzen, im Anschluss dann über diese Daten und diese Fragen zu sprechen.
Gerne. Also ich dachte, wir fangen einfach an mit, ob du dich daran erinnern kannst, nachdem Olympia jetzt aus ist. Welche Tennisspieler seit 88 deutsche Tennisspieler olympische Medaillen gewonnen haben?
Also Steffi Graf, auf jeden Fall. Und weil du Plural erwähnst, hat Claudia Kohde-Kilsch im Doppel noch eine Medaille geholt mit Steffi Graf?
Ja, weil das zählt offiziell nicht, habe ich gelesen, weil es, glaube ich, 84 war und es waren so Test. Wettkämpfe
Ah,
für die Olympischen Spiele.
okay.
Aber ja. Aber bei den Damen gibt es natürlich noch eine aktuellere. Eine Medaille.
Im Jahr 88 oder später?
Nee, später, später.
Später. Ah, alles klar. Ja, Angie Kerber.
Ja, genau. Dann Herrn Einzel.
Im Herrn Einzel hat Rainer Schüttler im Doppel mit Kiefer eine Silbermedaille geholt. Und im Einzel bei Olympischen Spielen hat boah, ich sag jetzt,
Was war denn bei den letzten Olympischen Spielen?
ja, Sascha Zverev hat die Goldmedaille geholt. Aber Mensch, der ist ja noch ins Hamburger Rathaus gekommen, da habe ich noch gesehen. Ja, guck mal. Ich habe jetzt nur an die ganzen alten 80er, 90er Jahre gedacht. Zverev.
Tommy Haas, 2000 Silber.
Der hat Silber geholt. Oh, das habe ich
Und
verdrängt.
aber auch im Doppel erinnert man sich eigentlich immer an Kiefer Schüttler, ja,
Ja.
wie du schon gesagt hast, und Becker Stich.
Ja.
Und wen man vergisst, ist Gölner Prinosil. Der
Gölner
hat auch
Prinosil.
die haben Bronze geholt, 96.
Ach Quatsch. Ehrlich?
Ja,
Das habe ich verdrängt.
ich auch. Ich auch.
Also,
Wie cool ist das bitte
das
schön,
ist Wahnsinn.
Wahnsinn,
Wurde das ausgespielt oder gab es zwei Bronzemedaillen?
Gute Frage. Ich glaube, es wurde sogar ausgestellt. Naja, aber jetzt meine Frage an
Ja,
dich.
bitte.
Für die aktuellen Olympischen Spiele,
Ja.
waren die jetzt gut aus deutscher Tennissicht oder nicht so gut?
Statistisch gesehen, gut, Zverev war im Viertelfinale. Kerber ist weit gekommen. Die Herren haben ganz gut performt. Die vier, die sind ja alle ganz ein paar Runden weitergekommen. Damen haben früh verloren. Also Herren war gut, Damen war schlecht. Würde ich sagen.
Ja.
In Relation.
Ich finde es spannend, dass im Rückblick auf das Tennisforum anzuschauen, weil da war ja auch so das große Thema, wir brauchen Medaillen für die
Ja,
Förderung. Ja.
ja,
Und
ja.
jetzt siehst du, eigentlich siehst du jetzt so Tennis, null Medaillen. Und wenn du genauer reinschaust, ist es, Kerber war im Viertelfinale, hat schon 4-1 im dritten Satz geführt. Ja, Zverev war im Viertelfinale, hat knapp verloren. Kravitz-Pütz war im Viertelfinale verlieren im Match-Tiebreak. Struff und sein Partner haben in der ersten Runde das Golddoppel vom Olympia davor geschlagen. Also,
Köpfer.
ja, genau, Struff-Köpfer. Und also eigentlich waren da schon, die waren alle knapp dran.
Ja.
Keiner hat es geschafft. Null
Ja.
Medaillen, keine Förderung. Quasi nicht.
Ja, das ist
Das
bitter,
ist
ne?
bitter, gell?
Das ist wirklich bitter.
Naja.
Also dieses eigentlich nur an den Medaillen festzumachen, ist in dem Sinne unfair, in Anführungsstrichen. Man müsste dann eben ja auch das Viertelfinale würdigen. Sind wir uns einig?
Ja, aber da fängst du eben dann genau auch an, wie schwer ist es, einzelne Sportarten zu vergleichen. Ja. Also ist jetzt Viertelfinale im Tennis, wie viel ist das im Vergleich zu Vorrunde im Rudern oder ja, was auch immer die andere Sportart ist, die jetzt da gerade besser vertreten ist.
Stimmt.
Also das fand ich einen spannenden Punkt, weil eigentlich müssen da jetzt objektive Daten würden helfen zu sagen, die waren gar nicht so schlecht. Ja. Aber wenn du so auf nur das Ergebnis schaust, würdest du sagen, ja, Tennis, das war eine Katastrophe. Aber eigentlich waren
Stimmt.
alle so nah dran. Ja. Und das hat man ja oft im Tennis selbst auch. So, eigentlich
In
waren
der
wir gar
Tat.
nicht so schlecht. Ja.
Genau. Gerade im Doppel auch. Ne?
Ja.
Im Mix war ich ein wenig enttäuscht, muss ich gestehen. Äh,
Ja.
von, von der, von der, Combo. Also ich finde, man muss vorher antizipieren, wie viel kann man sich erlauben, wie viel kann man seinem Körper auch zutrauen nach Verletzung. Und ich verstehe nicht, warum nicht ein Herren-Doppel-Spezialist mit der Siegemund gespielt hat. Also Zverev war ja dann doch ein bisschen platt vielleicht im Mixed. Und das ist ja, ich meine, das ist ein 16er Feld, das ist echt eine Riesen-Opportunity, da eine Medaille zu holen. Also warum da nicht jetzt Andreas Mies oder Tim Pütz Mixed gespielt hat, um mal Namen zu nennen, oder?
Ja, gute Frage. Das weiß ich nicht, wie da über Mix diskutiert wird. Aber Zverev hatte ja auch, was hatten Sie gewonnen? Da hatte Zverev doch auch im Mix-Doppel mit Kerber zusammen.
Hauptmann
Ja,
Cup oder
irgend sowas. Also
ja.
es ist ja nicht so, dass Zverev noch nie Mix gespielt hat. Der spielt ja auch auf der Tour öfter mal Doppel.
Ja.
Also, ja, wer weiß, schwer zu sagen.
Im Nachhinein sind wir immer schlauer, ne?
Genau. Das wäre auch das Spannende. So, ja, wie bewertet man das alles? Ja? Bei Olympia weiß ich es jetzt nicht. Wir können darüber diskutieren, wer ist denn aktuell der beste Spieler? Ja? Oder wer hat aktuell den besten Aufschlag und den besten Return auf der ATP-Tour?
Sollt
Das
ihr
ist
das
ja
sagen?
Ja.
Also, ich sage, der beste Spieler ist Djokovic. Statistisch. Der beste Aufschläger ist Milos Raonic, weil der gegen Köpfer so viele Asse geschlagen hat, wie, also ich glaube, im zweiten Satz angemacht und es schlug nur ein Ast nach dem anderen. So. Aber Köpfer hat das Match verrückterweise irgendwie gewonnen. Dennoch sage ich aus Spaß jetzt mehr oder weniger Raonic. Und was hast du, bester Return-Spieler? Djokovic.
Ja, also es ist immer die Frage auch, von wann bis wann misst man. Ja? Also so gefühlt, also ich meine, es ist kein Zweifel, dass Djokovic über seine Karriere hinweg gesehen der beste Return-Spieler ist. Ja? Aktuell, wenn wir das berechnen, ja, ist immer noch Sinner an 1 für Overall und dann Alcaraz und Djokovic. Und für Aufschlag ist Zverev, Sinner und dann Fritz. Und für Return ist es Demiñao, Alcaraz und dann Djokovic. Ja, aktuell. So mit ihren Fähigkeiten über die letzten 54 Wochen gerechnet. Und die Frage ist eben, so, du hast jetzt hier dein Bauchgefühl, ja,
Ja, klar.
und du begründest es mit Raonic hat so viele Asse geschlagen. Ja.
Ja.
Also, und jetzt für mich als derjenige, der das tatsächlich berechnen muss, ist, wie sehr muss ich jetzt Asse mehr höher werten oder sollte ich Asse überhaupt höher bewerten für wie gut ist dein Aufschlag? Ja.
Verstehe. Aufschlag-Winner sind ja auch nicht verkehrt, oder?
Genau, ja, auf jeden Fall. Also zum
Also.
Beispiel auch, ich könnte mir auch vorstellen, wenn Raonic jetzt einfach nur eine 220 auf den Körper serviert, kommt vermutlich auch kein Ball zurück. Er schlägt aber keine Asse mehr. Ja. Ist es dann noch ein guter Ausschlag?
Absolut, absolut.
Und ja, das Spannende ist, wie wir es berechnen. Und das ist immer so, ich will immer von diesem qualitativen Gefühl zu der quantitativen Zahl kommen, die man dann vergleichen kann. Und jetzt, was wir machen, ist, dass wir das so ein bisschen so angehen wie Schach. Ja? Also man kennt von Schach das Elo-System, wo ein guter Spieler kriegt mehr Punkte, wenn er gegen guten Spieler gewinnt, als wenn er gegen schlechten Spieler gewinnt. Und wenn er gegen schlechten Spieler verliert, verliert er deutlich mehr Punkte. Ne? Und Das LK-System ist ja auch so, nur dass man keine Punkte verliert. Aber es ist eigentlich auch so ein verkapptes Elo-System. Und wir haben sowas Ähnliches, das technisch ein bisschen besser ist. Aber unsere Vorstellung ist, wir nehmen einfach jeden Punkt beim Aufschlag und zugesehen, jeder Punkt ist eine Partie Schach. Ja? Und wir updaten dann die Ratings. Also wenn jetzt jemand einen super Aufschlag macht und gegen einen guten Returner spielt, einen Aufschlag macht und gegen einen guten Returner spielt, kriegt er mehr Punkte, als wenn er jetzt gegen einen schlechten Returner spielt. Und das funktioniert erstaunlich gut im Tennis, wenn du es so machst. Also in anderen Sportarten meistens nicht, aber im Tennis, dadurch, dass du so dein K.O.-System hast und am Ende spielen immer die guten Spieler gegeneinander und die Spieler, so gesehen, haben die guten Spieler die meisten Spiele und die meisten Punkte, dann funktioniert das erstaunlich gut, wenn man das so macht. Und ja.
Spannend, spannend.
Ja. Und aktuell ist Zverev da ganz oben, immer noch. Aber das ändert sich auch Woche für Woche dann, je nach Ergebnis, weil du, ja, da hat jemand halt auf einmal 100 Aufschläge mehr, ja, und zu gesehen 100 einzelne Schachspiele mehr, wo dann das Rating sich ändert. Und ja, das finde ich faszinierend, dass man das eigentlich in diesem Konzept so einfach umsetzen kann, um dann auch auf eine Zahl zu kommen, anstatt auf ein Bauchgefühl. Ja.
Spannend.
Und ja, das Lustige ist, wenn wir dann anstatt diesem Bauchgefühl Zahlen haben, dann können wir auch Turniervorhersagen machen. Ja. Und jetzt weiß ich nicht, ob du gerade Toronto oder Montreal verfolgst.
Gar nicht.
Ja, ich wusste auch nicht, dass sie sind tatsächlich.
Ja,
Ich wusste das
null.
dann schon, obwohl ich
Viele, viele
auch.
Russen und Amerikaner spielen da wahrscheinlich
Ja, genau. Aber zum Beispiel Montreal, wenn wir in unsere Vorhersage von heute ist, Sinner an 1 mit 27% und dann Medvedev gewinnt das Turnier in 11% der Fälle, dann Dimitrov und dann Zverev. Und bis eben, wenn du jetzt auch einmal Zahlen hast, kannst du sagen, das Problem an der Turniervorhersage ist nicht, wie geht denn jetzt das aktuelle Match aus, sondern wie gehen denn diese Matches aus, von denen wir noch gar nicht wissen, dass sie stattfinden. Ja? Also mögliches Finalmatch. Wer gewinnt da? Ja? Und dann brauchst du eben genau sowas, belastbare Zahlen über Serve und Return, die du dann nutzen kannst, um die Vorhersagen zu machen. Und ja, das ist schön, wie das dann alles ineinander greift. Auf einmal kann man Dinge machen, die sehr
Wahnsinn.
spannend sind. Ja.
Wahnsinn.
Ja,
Und
und das ist so.
da beziehen sich auch Wettanbieter drauf dann wahrscheinlich, ne?
Obwohl bei Wettanbietern hast du immer so ein bisschen noch dazu, dass sie, also die versuchen ja nicht genau vorherzusagen, wer gewinnt. Die versuchen eine Wette anzubieten, bei der sie auf jeden Fall gewinnen. Und ja, ist so ein bisschen wie wenn jemand dir einen Münzwurf anbietet und der sagt, okay, du setzt einen Dollar und ich und du sagst mir Kopf oder Zahl. Und wenn Zahl kommt, zahle ich dir 80 Cent und wenn Kopf kommt, zahle ich dir 80 Cent. So ungefähr ist es bei den meisten Wettanbietern.
Also sollte man vielleicht gar nicht unbedingt versuchen, mit Sportwetten reich zu werden.
Man kann versuchen, mit allem reich zu werden. Ja. Aber es ist jetzt nicht das Einfachste, denke ich. Vielleicht wird man einfach nur sehr gut in dem, was man mag. Vielleicht geht das auch. Ja. Sonst du hast gemeint, du warst auch beim DTB-Trainerkongress in München
Ja,
vor 2 Jahren bei der
ja.
Craig O'Shaughnessy und der hat ja immer die besten Statistiken, über die man gut sprechen kann. Da hatte ich. Und ja, Pep Guardiola hat mal gesagt, Ideen sind für alle und ich hab sie von allen möglichen Leuten geklaut. Ja. So ein bisschen. Ich übernehme einfach ein paar Zahlen, die er gesagt hat. Wir können drüber reden, weil
Ja.
die so spannend sind. Ja. Also, wie viel Prozent der Punkte gewinnen die besten Spieler? Wie Federer hat das vor kurzem gesagt.
Federer hatte 54% gewonnen, das
Genau.
habe ich da mitbekommen. Und soll ich nochmal allgemein oder drauf
Nö, nö, das
spitz?
passt schon. Ja.
Ja, ja.
Hättest du es erwartet? Oder?
Nein, nein, nein. Ich hätte auch mehr gedacht. Ich
Ja,
hätte auch
das
mehr
ist,
gedacht.
ja,
Aber
das ist,
nicht viel mehr. Nicht viel mehr.
ja. Also, ich glaube auch, wenn man sich überlegt, so, beim Return von einem guten Gegner hast du nicht so viele Chancen. Ja, also erstmal gewinnt der meistens ein Aufschlagspiel. Wenn du es gewinnst, ist es zu 30 oder zu 40 und meistens nicht zu 0. Und deine Aufschlagspiele gewinnst du vielleicht mal ein bisschen klarer. Am Ende hast du nicht so wirklich viele Punkte mehr gemacht als den Gegner. Ja.
Ja.
Und ja. Aber für mich als Hobbyspieler ist es spannend,
Ja, für die
einfach mal gut
Psychologie.
zu lassen.
Für die
Gut sein zu
Psychologie ist
lassen.
es eben auch spannend, ne? Dass man weiß, man verliert dauerhaft viele, viele Punkte.
Ja,
Und das
genau.
ist einfach normal. Und Federer auch. Wenn man sich dessen bewusst ist, könnte man etwas Positives daraus rausziehen.
Ja, das stimmt. Und vielleicht nicht ganz so wütend sein, wenn man mal einen Punkt verliert.
Stimmt.
Das war tatsächlich bei mir, als ich jung war, so, dass ich dachte, ich müsste jeden Punkt gewinnen. Ja. Mir hat keiner
Oha.
von dieser Statistik erzählt.
Ja,
Deswegen wollte ich sie nennen.
ja.
Ja. Und sonst auch spannend, durchschnittliche Rallye-Length.
Sieben Schläge. Nein, 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 vier Schläge.
Ja, es kommt immer ein bisschen so drauf an, wie man zählt. Ich glaube, es sind eher zwei als vier.
Ah, okay.
Aber es ist sehr, sehr kurz. Ja. Und es ist immer so, ob jetzt der Schlag noch mit reinzählt, wo du einen Fehler gemacht hast oder nicht, ändert die Statistik noch mal ein bisschen. Aber hier auch super kurz. Ja. Hat man nicht das Gefühl, wenn man schaut.
Nee, ne?
Und das ist auch so ein
Ja.
bisschen so Wahrnehmungsfehler. Also die kurzen Bälle, an die erinnert man sich nicht mehr, an die langen erinnert man sich die ganze Zeit. Und auch, was ich spannend fand, ist, dass du, wer gewinnt die langen Ballwechsel? Ne? Die guten Spieler gewinnen auch nicht die langen Ballwechsel super häufiger. Ne? Das ist auch fast ausgeglichen, im Einzel und im Doppel. Und auch wenn man sich immer denkt, hier Djokovic beim French Open, das geht 30 Mal hin und her und der gewinnt am Ende jeden Punkt. Ja? Stimmt auch nicht.
Ist gar nicht so verbreitet.
Also das fasziniert mich immer so, diese Wahrnehmungsfehler, die man selber hat. Ja. Und das geht
Ja.
von eigenem Level bis zu den Profis, wenn du die Spiele schaust. Ja, es ist meistens nicht so, wie scheint. Und deswegen braucht man die Daten, um den
Verstehe.
Kreis zu schließen. Ja.
Ja. Ja, man denkt wahrscheinlich, man erinnert, ja genau, man erinnert sich an die langen Rallyes und nicht an die 70 Aufschlagwinner und oder in Klammern Asse, ne?
Ja, genau.
Verstehe.
Gut, viel mehr Fragen habe ich gar nicht vorbereitet.
Mega. Aber letztendlich, was schließt du denn jetzt aus dieser Entwicklung, dass ihr auch so viel Zuspruch habt jetzt bei euch? Ja, ihr generiert ja ein Business daraus, logisch. Aber wenn du in die Kristallkugel blickst, wie wird sich das jetzt weiterentwickeln, die nächsten paar Jahre? Also wenn jetzt schon Hobbyspieler in Anführungsstrichen nicht so gute G Daten generieren, wie geht es da weiter? In deinem Marktsegment.
Ja, jetzt vielleicht nicht nur beim Marktsegment, sondern generell glaube ich, also jetzt die ATP hat jetzt schon mit dem Tennis IQ-Portal und irgendwann gibt es sicher auch für alle Leute mit die Hawkeye-Daten für alle ATP-Matches, die man anschauen kann, wo man dann ja eigentlich so Analysen fast selber machen kann, wie sie normal die Kommentatoren zeigen. Bei der ATP ist schon da, bei der WTA wird sicher auch bald kommen. Das ist so gesehen Profi-Tennis, dann geht es auf ITF und Challenger-Level und vielleicht auch, wenn wir an den DTB denken, dass da mehr Daten erhoben werden auf den kleineren Turnieren, wird sicher kommen, weil du willst ja auch die Daten erheben, um zum Beispiel Förderungen zu vergeben. Ja. Aktuell steht da ein Trainer, der sagt, ja, den finde ich gut, den nicht. Ja. Wie bei Moneyball
Ja.
mit den Coaches. Also,
Ja.
nein, der gefällt mir nicht. Ja. Der ist raus aus der
Out.
Förderung. Das sollte nicht passieren. Ja. Und ich glaube, es geht dann runter bis zum wirklich Breitensport fast schon. Dass du eben mit solchen Dingen wie Wingfield oder Swing Vision oder anderen Apps, die kommen werden, da auch Daten zumindest bis zu einem bestimmten Level aufnehmen kannst, und dass da alles vergleichen kannst. Und also ich glaube, da wird sich in den nächsten Jahren sicher viel tun, weil es einfach spannend ist und weil es auch in allen anderen Sportarten genauso ist.
Was hältst du persönlich von dem LK-System?
Ich finde es, ich habe ja schon gespielt, da gab es das noch nicht. Und es ist auf jeden Fall viel besser als davor. Ich habe auch selber LK-Turniere veranstaltet, zeitweise. Und es tut, was es machen soll, ja. Leute zum Spielen zu bewegen und Dinge zu vermeiden, die davor passiert sind, dass man schlechte Leute taktisch nach vorne stellt und so weiter. Was ich gerne sehen möchte, ist, wir behalten das gleiche System und wir haben aber gleichzeitig ein Ranking, wo wir auch Punkte abziehen. Das könnten Sie einfach nebenbei laufen lassen, ja, um wirklich eine Liste zu haben, wer sind denn gerade die besten Spieler und wer nicht, ja. Und dann kriegst du halt eben, wenn du gegen einen sehr guten Spieler spielst, der wirklich gut ist und der nicht nur gut ist auf dem Papier, weil er sehr viele LK-Matches gespielt hat, kriegst du dann mehr Punkte als gegen jemanden, der eigentlich nur viele Spiele macht und so. Und also das fände ich super spannend. Ja.
Und ja, wenn du jetzt auf Stats Perform schaust, wer ist denn da überhaupt Konkurrent? Habt ihr Google und so als Konkurrenten oder schlucken die euch irgendwann oder wie darf ich mir das vorstellen? Wer sind da
Also,
die Player im Markt?
ja, also aktuell ist so, wenn du bei Google nach Sportdaten suchst oder vor allem nach Fußballdaten, die Ausgaben, die du kriegst, sind von uns. Ja.
Okay.
Aber natürlich, wir haben jetzt die WTA-Tour und die Australian Open, die ATP und die anderen drei Grand Slams sind bei anderen Leuten. Das ist auch so ein bisschen dieser Tennis-Landscape, der aufgesplittet ist, was es nicht so einfach macht, an Daten zu kommen. Ja. Und das ist auch in jeder Sportart so, dass diese Datenlizenzen, Medienrechte, sieht man es ja auch immer, da steckt einfach super viel Geld drin und die tauschen öfter mal hin und her, dann zeigt auf einmal DAZN-Fußball und dann nächstes Jahr wieder nicht mehr. Ja. Und so, das ist bei den Daten wird es genauso sein, denke ich.
Verstehe, verstehe. Ja, das erschwert natürlich dann auch sicherlich die Gesamtdatenbasis dann, ja, die einem zur Verfügung steht. Super. Ja, Mensch, Robert, gibt es eine Frage, die ich dir nicht gestellt habe, die ich dir hätte stellen sollen, wo du sagst, warum hat er mir denn nicht die Frage gestellt? Oder irgendein Thema, was noch unter deinen Nägeln brennt? Die nächste Nummer eins, eine Bold Prediction hinsichtlich anderer Tennisspieler. Wer gewinnt den Laver Cup?
Nee, eigentlich nicht. Eigentlich hast du schon alle Fragen gestellt. Du hast sogar herausgefunden, dass mein Bruder besser war als ich im Tennis ist.
Na, guck mal. Aber
Sehr gut.
wir werden nicht wissen, welcher der beiden.
Das darf ich immer gerne.
Wunderbar, prima. Dann bedanke ich mich sehr, sehr herzlich bei Dr. Robert Seidel. Nochmal, wofür ist der Doktor? Du hast promoviert
Informatik.
Informatik.
Ja.
Was hätte es auch sonst sein sollen? Ne?
Hätte alles sein können. Nur kein Medizin.
Stimmt. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Und wir bleiben sicherlich in Kontakt und ich bin mir sicher, dass wir uns hier und da öfter noch über den Weg laufen werden.
Ja, super. Ja, dann danke dir auch. Hat Spaß gemacht. Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Ciao,
Ja.
Robert.
Ciao, ciao.
Ciao.
Hört die anderen spannenden Folgen von Doublette 76 mit Patrick Kühn, Klaus Hofsess, Ricky Osterthun, Maike Babel, Carlo Trenhardt, Tore Meinecke, Udo Riglewski, Dr. Johannes Wimmer, Felix Hutt, Markus Zöcke, Tobi Kamke und vielen, vielen anderen. Und natürlich von Chris von Revolverheld, dem wir das tolle Intro zu verdanken haben. Viel Spaß beim Hören der alten Folgen. Folgt Doublette 76 bei Instagram oder LinkedIn. Doublette 76 wird präsentiert von Brainseeker Consulting.